Wir haben an diesen drei Tagen immer so einen Vers am Anfang gehabt. Am Montag war es dieser Vers aus dem Psalm 119. Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht auf meinem Pfad. Am Dienstag war es aus dem Hebräerbrief. Das Wort ist lebendig und wirksam. Und heute nehmen wir eine Zeile aus dem Kolosserbrief, aus dem dritten Kapitel in Vers 16. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Das Wort Christi. Und da hat jemand im Chat gefragt diese Tage, ob man das Wort Gottes auch durch Logos ersetzen kann. Und die Antwort ist eindeutig Jein. Weil manchmal kann man das, weil da steht Logos. Und manchmal, wenn wir im Deutschen Wort lesen, dann steht ein anderes griechisches Wort. Das schenken wir uns jetzt, aber eben nicht Logos. Und selbst an den Stellen, wo Logos steht, da ist das dann schon, also Logos ist im Lexikon ein Riesenartikel, also da stehen ganz viele Bedeutungen, es ist ein ziemlich weites Feld, gell, und die weisen Leute sind immer noch am Versuchen zu verstehen, was denn Logos meint in Bezug auf Gott, gell. Es meint allerdings ein bisschen mehr als Wort, auch Rede, Sinn, Gedanke und so, gell. Aber es ist nicht Leben, Sinn und Ewigkeit oder so, das ist zu weit, gell, die Übersetzung, die hatte der junge Mann dann vorgeschlagen, oder die junge Frau, weiß ich nicht, die halte ich für nicht wirklich hilfreich. Also sei es drum, Logos, und hier geht es um Logos Christi, das Wort Christi. Wohne mit seinem ganzen Reichtum. Wohnen. Und das ist wirklich wörtlich gemeint. Gell? Für die Griechen unter uns, da steht enoikeo, ne, das Wort oikos, Haus. Und en heißt eben drin, also in dem Haus, also wirklich wohnen. Und das ist ein Bild. Das Wort Christi wohne, also wirklich, wie in einem Haus. Das Wort Christi wohne. Wohnen meint nicht zu Besuch kommen, auch nicht regelmäßig zu Besuch, noch nicht mal täglich zu Besuch. Sondern wohnen ist wohnen. Wohnen ist nicht besuchen. Okay, das Wort Christi wohnt bei mir, in meinem Haus. Das Haus ist natürlich mein Leben, gell? In welchem Zimmer denn? I give him already. In welchem Zimmer wohnt denn das Wort bei mir? Nur wahrscheinlich im Gästezimmer. Das habe ich besonders schön eingerichtet, das ist sauber, da stehen die schicken Möbel. Aber das ist auch nicht wirklich Wohnen. Das Wort Gottes will nicht im Gästezimmer wohnen, sondern, ganz bescheiden, im ganzen Haus. In sämtlichen Zimmern, Wohnzimmer, Küche, das Wort Gottes in meinem Arbeitszimmer, Schlafzimmer, im Keller, im Hobbyraum, das ganze Haus, das Wort Christi wohne in deinem ganzen Haus. Und es wohne dort mit seinem ganzen Reichtum. Also nicht mit einem Minimum. So, wie viel Raum muss ich ihm denn geben? Und dann fangen wir das Verhandeln an, das machen wir ständig. Nein, es geht um das Maximum. Ich möchte, dass das Wort Gottes, das Wort Christi bei mir wohnt, in meinem ganzen Haus, in meinem ganzen Leben und sich immer mehr entfaltet. Die Frage nach dem Minimum bringt uns hier wirklich überhaupt nicht weiter. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Und dieses bei euch, das können wir in zwei Sichtweisen anschauen. Das eine, Singular, also bei mir. Das Wort Christi ist Wunde bei mir. Boah. Bei mir? Alter, das musst du mal hören. Das Wort Christi, lebendig, das Wort Person, will bei mir wohnen. Das sind so Worte, die nehmen wir einfach so, oh ja, klasse, wenn das sein muss. Alter, das Wort Christi, das lebendige Wort Christi, es will bei dir wohnen. Stell dir vor, du kriegst morgen Anruf, der Bundespräsident will dich morgen Abend besuchen. Boah, denkst du, wer bin ich? Der Bundespräsident kommt zu mir. Oder von mir aus, gell, kriegst du morgen spontan einen Anruf von Papst Franziskus. Soll ja vorkommen, gell? Er meldet sich an, er kommt zu dir zu Besuch. Wow, wer bin ich? Der Papst kommt zu mir zu Besuch. Tolle Leute. Aber, du, ne, das, wir müssen das wirklich verstehen. Das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes, das will nicht zu Besuch kommen. Das will bei dir wohnen. Er selbst. Wer bist du denn? Du bist jemand sehr Tolles. Du bist ein Wunderwerk. Du bist sein Meisterwerk. Und er wohnt gerne bei dir. Aber es ist wirklich der lebendige Gott, das lebendige Wort Gottes, bei dir wohnen will. Ist doch schon mal eine Marke. Natürlich möchte er in allen Räumen meines Lebens wohnen. Aber das lassen wir auch schon mal geschehen. Die andere Perspektive, wenn wir dieses bei euch als Plural verstehen, also nicht nur bei mir, sondern eben bei uns, also in unseren Gruppen zum Beispiel. Das Wort Christi wurde mit seinem ganzen Reichtum in unseren Gruppen. Das Wort Christi wurde mit seinem ganzen Reichtum in unseren Besprechungen, in unseren geliebten Gremien, in unseren Planungen, in unseren Ehen, in unseren Freundschaften. Das Wort Christi wurde mit seinem ganzen Reichtum in unserer Gemeinde, in unserem Dekanat, in unseren geliebten Verbänden, jedenfalls in den christlichen, den katholischen Varianten davon. Gell? Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Das ist ein Wort, das lässt sich ganz einfach verstehen. Die Frage ist natürlich, warum wir es nicht so wirklich umsetzen. Also jedenfalls ist da Luft nach oben. Papst Benedikt hat ein Dokument geschrieben, das hat er Verbum Domini genannt, über das Wort Gottes. Und da hat sich eine Bischofssynode zusammengefunden, zusammengesetzt. Also ne, weiß ich, wie viele Bischöfe und Kardinäle dabei waren. Die setzten sich zusammen und tauschten sich aus, ne, was über das Wort Gottes im Leben der Kirche und der Gläubigen. Und da schreibt Papst Benedikt in diesem Dokument, Verbum Domini, Absatz 4, dass sie am Anfang von ihren Sitzungen und Besprechungen das Wort Gottes symbolisch in den Mittelpunkt der Versammlung gestellt haben. Ja, stell dir vor, weiß ich, da sitzen 50 oder 100 Bischöfe und dann stellen die das Wort Gottes in die Mitte und er schreibt, der Grund, warum sie das machen, damit sie eines wiederentdecken, was allzu schnell verschütt geht, dass Gott spricht. Ja, die Bischöfe stellen sich das Wort Gottes in die Mitte, damit sie wieder drauf kommen. Gott spricht. So nicht schlecht, gell? Ein anderes Wort aus diesem selben Dokument, das denke ich ist für uns nicht unerheblich, da schreibt Papst Benedikt, Realist ist der, der im Wort Gottes das Fundament von allem erkennt. Das ist in Absatz 10. Realist ist der, der im Wort Gottes das Fundament von allem erkennt. Ich finde das Wort deswegen so wichtig für uns, weil wir manchmal denken, ja, Wort Gottes ist halt so ein geistliches Ding, gell? Das ist auch gut, aber ist halt nicht so praktisch, gell? Wir brauchen halt, also ich bin mehr so der Realist, gell? Ich bin nicht so der Geistliche. Und da sagt Papst Benedikt, ja, Realist, wunderbar, herzlich willkommen. Realist ist der, der im Wort Gottes das Fundament von allem, nicht vom geistlichen Leben, von allem erkennt. Das Wort Gottes, das Fundament von allem. Ja, und wenn wir das erkennen würden, dann würden wir das Wort Gottes auch in allem Reichtum in uns und unter uns wohnen lassen. Verbände, Gremien, mein Leben, meine... wenn wir das erkennen würden, dann wohnt es natürlich bei uns, nicht als Besucher, auch nicht so als ein Rahmen für ein Fest oder so ein schmückendes Beiwerk für meine Rede oder meine Predigt. Dann ist das Wort Gottes nicht mehr das Wort, dem wir sagen, wie viel Raum es bekommt und wo es denn stattfinden kann. Dann wird das Wort Gottes zum Hausherrn und wir beginnen, von ihm her zu denken. Wenn das Wort Gottes für uns dieses reale Fundament wird. Wenn dann das Wort Gottes bei uns wohnt, er bei uns wohnt und er uns gestaltet. Da gibt es ein Wort, das kennt ihr alle auswendig. Jetzt sind wir schon in der Offenbarung. Das ist gleich zu Ende. Nein, jetzt sind wir kurz in der Offenbarung, Kapitel 3, in Vers 20. Ihr kennt das. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und mal mit ihm halten und er mit mir. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Siehe, sagt der Herr, ich stehe vor der Tür und klopfe. Ich habe da eine ganz einfache Frage. Warum steht er vor der Tür? Warum ist er nicht drinnen bei mir? Warum steht der Herr vor der Tür? Das ist natürlich nur bei den anderen, das ist ja nicht bei uns, aber ne, es gibt Leute, da steht der Herr vor der Tür. Warum? Nur noch so eine Frage zum mit nach Hause nehmen, gell? Wirklich zum Reflektieren, denke ich. Wo steht der Herr bei mir? Wo steht der Herr bei mir? Ja, da holen wir auch diesen Vers wieder rein. Das Wort Christi wurde mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Der vor der Tür steht, er wohnt nicht bei mir. Der steht da draußen. Gell? Die Leute, die bei mir wohnen, die haben einen Schlüssel. Der, der draußen steht, hat den offensichtlich nicht. Warum steht er vor der Tür? Da ist ganz viel in dem Vers, ganz wunderbar, kann man lange drüber reden. Aber heute Abend möchte ich einfach nur diese einfache Frage anreißen. Warum steht er vor der Tür? Und jetzt versuche ich wieder was Schwieriges. Und zwar möchte ich gerne ein Bild mit euch teilen. Das muss ich erst die 1000 Sachen wegklicken. Moment. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist noch so ein Bild von dieser wunderbaren Zeit, die meine Frau und ich in Israel verbringen konnten. Und vielleicht kennt der eine oder andere von euch das. das ist die Verkündigungskirche, die ist richtig groß. Und in dieser großen Kirche, da ist diese kleine Kapelle eben der Ort der Verkündigung. Also da, wo der Engel Maria begegnet ist, oder Maria dem Engel. Da, wo der Engel ihr gesagt hat, ne, und du wirst einen Sohn empfangen. Das ist diese kleine Kapelle. Da kann man dann so kurz davor auf den Bänken sitzen, da direkt reinschauen, gell? Da muss man sich, wenn die Kirche ein bisschen voller ist, schnell wegbewegen, dann, weil die Nächsten dann dahin wollen. Das ist der Ort der Verkündigung. Und als ich da war und da reingeschaut habe, ihr seht, das ist so ein Altar. Und an diesem Altar ist vorne so eine, wie so eine Plakette angebracht. Da stehen ein paar sehr berühmte Worte in Latein drauf. Ihr kennt das vielleicht. Verbum caro factum est. Das Wort ist Fleisch geworden. Ne, das ist aus dem Johannesevangelium. Nur hier an dieser Stelle, da an dem Altar, fügen sie ein Wort ein, ein sehr kleines, aber wichtiges Wort in diese Zeile. Da schreiben sie verum caro hic factum est. Das Wort ist hier Fleisch geworden. Das Wort ist hier Fleisch geworden. Das kann man an einem einzigen Ort auf der ganzen Welt sagen oder schreiben. Nämlich hier, bei der Verkündigung. Ich mache das Bild wieder weg. Ja. Warum hat mich das beeindruckt? Wenn ich dich fragen würde, wo ist denn der Herr zur Welt gekommen? Dann würdest du wahrscheinlich ziemlich spontan sagen, weiß doch jeder, in Bethlehem. Die Kirche, die wir gerade gesehen haben, steht aber in Nazareth. Und die behaupten steif und fest, dass das Wort in Nazareth Fleisch geworden ist. Und das stimmt natürlich. Denn der Moment der Verkündigung ist der Moment der Empfängnis. Gott spricht und es geschieht. Das ist eine Bewegung. Gell? Also steht der Spruch da völlig zurecht. Warum das aber für uns heute Abend wichtig ist, denke ich jedenfalls. Frucht tragen beginnt in der Begegnung und im Hören. Frucht tragen beginnt in der Begegnung und im Hören. Das verstehst du ganz schnell jedes Mal, wenn du den Engel des Herrn betest. Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, das Wort Gottes. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und was? Und sie empfing vom Heiligen Geist. Der Engel brachte die Botschaft, und Maria empfängt, sie hört wirklich, sie antwortet und sie empfängt. Frucht tragen beginnt im Hören. Gell? So oft, wenn wir irgendwo unterwegs sind, gell, sagen wir, ja, was meint das denn eigentlich? Frucht tragen und Frucht bringen, schließlich sollen wir ja und gell? Ja, stimmt. Hier und im Engel des Herrn sehen wir deutlich, wenn du Frucht tragen willst, wenn du Frucht bringen willst, musst du beginnen zu hören. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Okay, wunderbar. Sind wir wieder bei dem Wort, im Engel des Herrn, gell? Mir geschehe nach deinem Wort. Maria sagt aber nicht. Okay, dann mach mal, gell? Du weißt es am besten. Mach mal, was soll ich schon groß machen, gell? Aber ich sag mal ja und dann lass mal geschehen. Nein! Maria ist zutiefst eine hörend Lernende. Maria, sie lebt uns eine aktive Nachfolge vor, eine teilnehmende Nachfolge, nicht so ein passives Geschehen lassen. Das ist ein wichtiger, wichtiger Unterschied. Denn sonst hätte Maria an der Stelle einfach aufhören können zu hören. Sagt sie, ich gebe dir einen Blankoscheck, mach mir in meinem Leben, was du so willst, gell? Und dann treffen wir uns am Ende wieder. Nein. Maria bleibt eine Hörende. Es ist der wichtigste Teil von Jüngerschaft. Aktiv, teilnehmend zu hören und zu lernen. Gell, davon haben wir gestern so viel gesprochen und am Montag auch. Darum dreht es sich. Gell? Und ganz nebenbei, wenn du irgendjemanden suchst, der sich in Krisen gut auskennt, Maria hatte eine gute Handvoll davon. Und dann die dritte Zeile im Engel des Herrn, wunderbares Gebet, gell? Die dritte Zeile, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und Fleisch geworden ist es, haben wir jetzt ein paar Mal gesagt, tatsächlich in Nazareth. Maria hat ein hörendes Herz. Maria hat nicht nur hörende Ohren. Sie hat ein hörendes Herz. Sie lässt die Worte reinkommen bis zum Kern ihres Wesens. Sie fängt die nicht akustisch in den Ohren ab, sondern Maria hört mit dem Herzen. Sie hat ein hörendes Herz, nicht ein lauschendes Herz. Ne, ich höre mal so durch die Wand, ich höre mal, was die anderen... Nein, sie hat ein wirklich hörendes Herz, das heißt ein lernendes, ein aufnehmendes, ein empfangendes, ein antwortendes. All das gehört da mit rein. Und um die Wichtigkeit von diesem noch ein bisschen zu unterstreichen, vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich einen kleinen Freund eingeladen. Dieser kleine Freund lebt im Alten Testament im ersten Buch Samuel, im dritten Kapitel. Gell, wenn du möchtest, kannst du das gerne aufschlagen. Erstes Buch Samuel, drittes Kapitel. Die Geschichte kennen die meisten von euch. Samuel ist noch klein. Samuel ist ein kleiner Junge und ist schon im Tempel. Samuel als kleiner Junge dient im Tempel. Und dann heißt es da, in jenen Tagen war das Wort des Herrn selten. Aber in dem Tempel gibt es einen alten Mann, einen guten, weisen, alten Mann. Der heißt Eli. Und dieser Eli nimmt den jungen Samuel unter seine Fittiche. Und dann gehen die beiden schlafen und der Samuel, dieser kleine Junge, hört, wie er gerufen wird. Samuel, Samuel. Sagt er, jo, hier bin ich. Und läuft los. Wohin? Zu Eli. Weil er denkt, der alte Mann hat ihn gerufen. Also geht er hin und sagt, hör mal Eli, du hast mich gerufen, hier bin ich. Nee, sagt Eli, ich hab dich nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen. Also geht er hin, schläft wieder. Dann wird Samuel nochmal gerufen. Samuel, Samuel. Und ganz treu springt er wieder auf. sagt, ich komme, läuft zu Eli und sagt, hör mal, du hast mich doch gerufen. Nee, sagt der alte Mann, ich hab dich wirklich nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Jetzt legt der kleine Samuel sich wieder schlafen und du ahnst es schon, der wird nochmal gerufen, ein drittes Mal. Ganz treu springt der Samuel wieder auf und sagt, Mensch, ich komme, Eli, hier bin ich. Und dann heißt es, dieser gute, alte, erfahrene Eli, der merkt, da läuft irgendwas, gell? Und der kommt wohl drauf, dass es wohl der Herr ist, der diesen Samuel ruft. Und schau, das ist so ein Element, das dürfen wir nicht verpassen. Der Herr ruft den kleinen Samuel. Das war nicht der Bestausgebildetste. Das war nicht der Stärkste. Das war nicht der, der die größten Beziehungen hatte. Das war nicht der schärfste Theologe. Das war nicht gar nichts. Das war ein kleiner Junge. Und den ruft der Herr. Der Herr ruft hier einen einfachen, kleinen Jungen. Ich sage das deswegen so lang und breit. Weil wenn der Herr hier einen kleinen, einfachen Jungen ruft, dann schau, ob er dich heute Nacht nicht auch ruft oder vielleicht morgen früh. Aber er ruft dich genauso. Er ruft nicht eine bestimmte Sorte von Leuten. Ganz weise, ganz fromm, toll ausgebildet und alles Mögliche. Er ruft einen kleinen Jungen, gell? Und der versteht das auch gar nicht. Also läuft er zu Eli, dritte Mal jetzt, der Eli kriegt das mit und denkt, Mensch, da ist der Herr unterwegs und der Herr versucht, diesen kleinen Samuel mit seinem Wort zu erreichen. Also gibt dieser alte, weise Eli dem kleinen Samuel den Schlüssel zum Wort Gottes. Dieser alte, weise Eli gibt Samuel den Schlüssel zum Wort Gottes. Denn, so heißt es da in Vers 7, 1 Samuel, Kapitel 3, Vers 7. Samuel hatte nämlich den Herrn noch nicht kennengelernt. Und er hätte noch nie eine Offenbarung des Herrn empfangen. Gell? Das kann auf viele Leute zutreffen, nicht nur auf den kleinen Samuel. Denn Samuel hatte noch den Herrn noch nicht kennengelernt. Er war ihm noch nicht begegnet. Und er hatte noch nie eine Offenbarung des Herrn empfangen. Das Wort Gottes wurde für ihn einfach nicht erreichbar, nicht lebendig. Also gibt dieser weise Eli ihm den Schlüssel zum Wort Gottes und sagt, wenn du das nächste Mal gerufen wirst, dann antworte, höre Herr, denn dein Diener redet. Höre Herr, denn dein Diener redet. Du denkst dir, na, das kann ja wohl nicht sein. Naja, vielleicht. Aber in meiner Kirche sind die meisten davon überzeugt, dass das die richtige Antwort ist. Denn sie reden den Herrn, sie texten den zu ohne Ende. Gell, sie sagen ihm, höre Herr, ich bete, empfang den Text, gell? Und dann will der Herr was soll. Ja, Moment, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Und natürlich ist das genau andersrum. Dieser Schlüssel zum Wort Gottes, den der weise Eli dem kleinen Samuel gibt, heißt, rede Herr, dein Diener hört. Das ist ein einfacher Satz. Und doch der entscheidende Schlüssel. Rede, Herr, dein Diener hört. Und hören, so wie wir das gerade bei Maria angeschaut haben, gell? hörendes Herz. Und dann, ich glaube im letzten Vers, Vers 21, da heißt es dann, nicht, der Samuel macht das, und der Herr offenbarte sich dem Samuel durch sein Wort. Der Schlüssel hat funktioniert. Der Schlüssel hat funktioniert. Und zwar bei dem kleinen Jungen. Der hat keine 25 Kommentare studiert. Der hat nicht ganz viel Hintergrundwissen gesammelt. Der hat einfach geantwortet, rede Herr, dein Diener hört. Hört noch einmal, dich akustisch wahrnehmen, hören, aufnehmen, lernen, formen lassen. Gell? Das ist eine grundlegend, eine fundamentale Herzenshaltung, Einstellung dem Herrn gegenüber. Es gibt da keinen Trick, keine drei goldenen Regeln, keine 10 Schritte. Es kann so einfach sein wie dieser Schlüssel von diesem alten, weisen Eli. Kommen wir noch einmal zurück zu Maria. Maria hatte ein hörendes Herz. Maria hatte das Herz eines Jüngers. Das ist das hörende Herz. Augustinus schon erklärt uns das und sagt, Maria war zuerst Jünger oder Jüngerin und dann Mutter. Maria konnte nur Mutter werden, Mutter Gottes werden, weil sie Jüngerin war. Denn wäre sie keine Jüngerin gewesen, sie hätte das Wort Gottes gar nicht gehört. Sie hätte es gar nicht empfangen. Maria, Jüngerin, hörendes Herz. Viele von uns sind gut unterwegs, wenn es darum geht, Maria zu verehren. Das ist gut und das ist richtig. Aber der wichtigere Schritt ist, dass wir von ihr lernen. Und zwar Jüngerschaft, Nachfolge, hörendes Herz, lernen, formen lassen, empfangen, antworten. All diese Sachen sind im Grunde alle enthalten im Engel des Herrn. Von Maria Jüngerschaft lernen. Schau, wenn du dann weiterschaust, dieses hörende Herz von Maria, es hört bei der Verkündigung nicht auf. Dieses hörende Herz hört auch nicht auf zu hören nach der Geburt. Ich meine, Maria hätte ja sagen können, Leute, jetzt bin ich schließlich die Mutter Gottes, gell? Also ich kann euch sagen, wie es geht, aber wieso soll ich denn jetzt noch hören? Nein. Maria bleibt Jünger. Sie bleibt Jüngerin. Dieses hörende Herz, das ist das Wesen ihres Herzens. Dieses hörende Herz ist der Kern von Nachfolge. Und dass das so bleibt in Maria, gell, das siehst du unter anderem daran, ne, im Lukas-Evangelium sind wir im zweiten Kapitel. Die Hirten, ein Riesenerlebnis auf dem Feld. Die Engel, ne, Chöre singen und wie auch immer. Und dann traben die Hirten nach Bethlehem. Jesus gerade geboren. Boah, und erzählen dann Maria und Josef, was sie auf dem Feld erlebt haben mit den Engeln. Und boah, alle begeistert. Die Hirten sind wieder weg. Und dann steht da in Vers 19, Kapitel 2, Maria aber bewahrte alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die hat die nicht in ein Fotoalbum geklebt, gell? Nicht auf irgendwelchen Postkarten festgehalten. Maria nimmt diese Worte in ihr Herz auf, Sie bewahrt sie in ihrem Herzen und sie bewegt sie in ihrem Herzen. Dann passieren noch ein paar andere Sachen. Inzwischen ist Jesus 12 Jahre alt und dann passiert diese Geschichte da im Tempel. Sie verlieren da den armen Jesus im Tempel, kommen dann zurück, finden ihn wieder und dann kommt dieser berühmte Satz, gell, von Jesus: Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ja, und dann reden die da so ein bisschen. Dann heißt es am Ende von dieser Episode, Lukas 2, Vers 51, seine Mutter, Maria, bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Jetzt ist Jesus 12 Jahre alt. Dieses bewahrte und bewegte, das ist in diesen beiden Bibelstellen, gell? Also in Vers 19, Vers 51, ist das, sorry, ein Moment Grammatik, diese beiden Verben sind im Griechischen im Imperfekt geschrieben. Maria bewegte und bewahrte. Imperfekt. Das heißt, das ist nicht etwas, was einfach in der Vergangenheit geschehen ist und jetzt vorbei ist, sondern es ist etwas, was ein kontinuierliches Geschehen ist, ein bleibendes Geschehen. Dieses Bewahren und Bewegen ist etwas, das Maria beständig macht. Maria ist beständig mit dem Wort Gottes unterwegs. Sie bewahrt es und bewegt es. Das heißt, Maria, sie bleibt immer eine Jüngerin ihres Herrn. Immer. Ihr Leben lang. Bewegen und bewahren. Das ist das Wort Gottes zu verstehen. Das Wort Gottes verstehen ist nicht, ich habe genügend Bücher studiert, genügend schlaue Vorträge gehört. Das Verstehen vom Wort Gottes, es beginnt und es geschieht in diesem Bewegen und Bewahren. Glaub mir, niemand hat das Wort Gottes besser verstanden als Maria. Bewegen und bewahren. Ich benutze dafür manchmal dieses Wort kauen. So wie wenn du ein saftiges Steak hast, schneidest dir ein Stück davon ab und jetzt musst du das kauen. Selbst wenn das wirklich zart ist, du musst immer noch kauen. Was meint dieses Kauen? Das Wort lesen, beten, betrachten, nochmal lesen, jemanden fragen, nochmal beten, nachschlagen, weiter betrachten. Du bewegst es, du kaust es. Und das weißt du, die Nahrung, sie wird Teil von dir, wenn du sie kaust und verdaust. Das ist, was mit Verstehen gemeint ist. Das Wort Gottes verstehen ist keine intellektuelle Herausforderung oder intellektuelle Leistung, sondern es ist eben dieses Kauen. Für dieses Kauen, für dieses Wort Gottes verstehen, hast du einen Werkzeugkasten. Jeder hat dafür einen Werkzeugkasten. Und jeder hat dafür einen ganz eigenen Werkzeugkasten. Was ist denn in diesem Werkzeugkasten eigentlich drin? In diesem Werkzeugkasten? Da sind deine Fähigkeiten drin, deine Möglichkeiten, deine Ressourcen, deine Bildung, was du gelernt hast, deine, weiß ich denn, Erfahrungen. Das ist dein Werkzeugkasten. Eben deiner. Und ich würde das am liebsten noch 50 Mal sagen. Es ist ein sehr einzigartiger Werkzeugkasten. Nur du hast den. Meiner sieht anders aus. In dem einen ist vielleicht etwas mehr drin als in dem anderen. In dem einen sind vielleicht andere Werkzeuge drin als in dem anderen. Egal, du hast deinen Werkzeugkasten. Und, nur ganz nebenbei, natürlich darfst du diesen Werkzeugkasten auch benutzen für Schule, Beruf, Mathe-Klausur, ne, Führerschein bestehen und irgendwas anderes lernen, gell? Und nutz ihn dafür gut. Ne? Sei in deinem Beruf, ne, treu, redlich und wirklich gut. Aber der Herr hat dir deinen Werkzeugkasten nicht wirklich in erster Linie für deinen Beruf, für die Schule und für den Führerschein gegeben, sondern zuallererst hat er dir diese Fähigkeiten, diesen Werkzeugkasten inklusive Denken und Verstand gegeben, damit du ihn erkennen und lieben kannst. Dafür hast du diesen Werkzeugkasten, dass du den Herrn erkennen und lieben kannst. Die allererste Zeile in unserem Katechismus, eine Nummer 1 und die Überschrift auf Nummer 1 in unserem Katechismus, das Leben des Menschen, also dein und mein Leben, Gott erkennen und lieben. Das ist, worum es wirklich geht. In deinem und meinem Leben. Gott erkennen und lieben. Und dafür hast du diesen Werkzeugkasten. Ja, du darfst ihn auch benutzen für Beruf und Mathe-Klausur, aber eigentlich hast du ihn, um Gott zu erkennen und ihn zu lieben. Dein Werkzeugkasten ist nicht wie andere. Der Professor hat einen anderen Werkzeugkasten als ich. Ich habe eine liebe Freundin, die liest ein Buch rasend schnell und weiß nachher alles, was drinsteht und hat das auch verstanden, auch wenn das kein Roman war. Dasselbe Buch muss ich 5-mal lesen, bevor ich anfange, es zu verstehen. Meine liebe Freundin und ich, wir haben sehr verschiedene Werkzeugkästen. Okay. Wir vergleichen die aber auch nicht. Und es erwartet auch niemand von mir, der Herr schon mal gar nicht, dass ich einen anderen Werkzeugkasten habe. Der Herr möchte einfach nur, dass ich meinen Werkzeugkasten benutze, und zwar so gut wie möglich. Er hilft mir sogar dabei, ihn wirklich gut zu benutzen. Vielleicht bist du ein ganz schneller Versteher. Vielleicht bist du so wie ich und du brauchst richtig lange, bevor du drauf kommst. Und vielleicht sind die meisten von euch irgendwo zwischendrin. Vielleicht hast du gelernt zu studieren, Bücher sind deine Freunde. Vielleicht hast du nie gelernt zu studieren und Bücher sind deine Feinde. Vielleicht bist du irgendwo mittendrin. Ist dein Werkzeugkasten. Und mit deinem Werkzeugkasten, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Ressourcen, damit begegnest du dem Wort. Wir denken immer irgendwie, Kommentare sind wichtig und wir brauchen viel Hintergrundwissen und denken, dass das der Schlüssel zum Wort Gottes ist, den wir ja leider nicht haben, weil wir ja nicht studiert haben. Aber, das hatten wir am ersten Tag, das Wort Gottes ist kein Buch, sondern eine Person. Es geht also nicht primär um Studieren und intellektuelle Leistung, sondern um Begegnung. Begegnung ist der Schlüssel zum Wort Gottes. Und in dieser Begegnung ist er der Handelnde. Das Wort Gottes handelt. Das Wort Gottes handelt. Ich reite deswegen darauf rum, weil es von dir, abgesehen von einem offenen Herzen, keine andere Voraussetzung braucht. Das Wort Gottes handelt im 1. Johannesbrief in Kapitel 4, in Vers 10, da ist dieser berühmte Vers, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er ist der, der initiativ ist. Die Aktion, die Initiative, das Handeln, es geht immer von ihm aus. Und wir antworten darauf. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Gott handelt. Auf dieser Werkzeugkiste ist obendrauf ein Sticker. Und auf diesem Sticker sind Aufkleber. Auf dieser Werkzeugkiste steht folgender genialer Satz: Die göttlichen Worte wachsen mit dem Lesenden. Die göttlichen Worte wachsen mit dem Lesenden. Der Satz ist nicht von mir, würde ich mich nie trauen zu sagen, der ist von dem heiligen Gregor dem Großen. Und wenn du willst, kannst du den Satz nachschlagen in unserem Katechismus, Absatz 94. Die göttlichen Worte wachsen mit dem Lesenden. Da steht aber nicht einfach, dass die göttlichen Worte wachsen. Nein, sie wachsen mit dem Lesenden. Ich hatte das, glaube ich, gestern schon angedeutet. Die göttlichen Worte, also die Heilige Schrift, das Wort Gottes. Es nimmt die Stärke, die Größe, die Tiefe an, die dir heute passt. Die dir heute zukommt. Das Wort Gottes passt seine Tiefe dir an. Das Wort Gottes begegnet dir persönlich. Eben dir. Es gibt keine Pauschalbegegnung mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes begegnet dir. Selbst wenn du es noch nie aufgeschlagen hast, kannst du es jetzt aufschlagen und es begegnet dir. Wenn du den Schlüssel von dem kleinen Samuel mitbringst, gell? Der ist wichtig. Und wenn du wirklich reif und tief und so verständig und fortgeschritten im Wort Gottes bist, dann wird das Wort Gottes für dich entsprechend tiefer und du wirst nie mit deinen Füßen den Boden berühren. Aber du musst auch keine Angst haben vor dem Wort Gottes. Manchmal treffen wir Leute und die sagen, ja, Wort Gottes, ich weiß ja nicht, gell, ob ich das alles richtig auslege, ob ich das richtig verstehe, ob ich dies und ob ich das und ob ich jenes. Keine Angst, das Wort Gottes, darin kann das Baby planschen und es wird nicht ertrinken. Das Wort Gottes lebt und es begegnet dir. Du musst ja keine neuen, dicken Lehrbücher schreiben. Du musst ja nicht anfangen, jetzt eine neue Dogmatik da zu entwickeln. Schau, nach 2000 Jahren ist es eher unwahrscheinlich, dass du der Erste bist, der diesen Vers wirklich versteht. Die Chance, dass viele Leute vor dir ihn schon viel besser verstanden haben, ist relativ groß. Aber, schau, für mich, ich weiß, und das ist schon ein paar Jahre her, da ist mir beim Bibellesen aufgegangen, da kam ich drauf, Abraham und Isaak, okay, tolle Geschichte. Und da habe ich entdeckt, da gibt es ja echte Parallelen von Abraham zu Isaak und vom Vater im Himmel zu seinem Sohn Jesus, gell? Der einzige Sohn soll geopfert werden, 3 Tage unterwegs. Der Isaak trägt das Holz, Jesus trägt das Holz. Der Isaak fragt, wo ist denn das Opfer? Und der Abraham sagt, Gott wird sich ein Lamm aussuchen. Jesus ist das Lamm Gottes. Ich saß da, ich dachte, ich sitze in einem riesen Lichtstrahl, gell? Das hat mich so erfüllt, das war so ein geniales Erlebnis, gell? Wahrscheinlich war ich einer der Letzten auf der Welt, die das entdeckt haben. Millionen haben das vor mir entdeckt, gewusst. Ich weiß nicht, in wie vielen Büchern du das vielleicht nachlesen kannst. Okay, aber für mich war das in dem Moment eine Offenbarung. Für mich war das in dem Moment, Gott offenbart mir etwas. Denn schau, Offenbarung wird eigentlich erst Offenbarung, wenn sie in deinem Herzen ankommt. Offenbarung ist nicht nur etwas Objektives. Offenbarung ist eigentlich etwas Subjektives. Denn wenn die Offenbarung in Büchern festgehalten ist, aber von keinem Herzen aufgenommen wird, dann ist es nicht wirklich Offenbarung. Offenbarung ist immer ein Geschehen und immer ein Geschehen zwischen Personen, dem, der offenbart und dem, der hört und empfängt. Darum geht das. Und wenn es etwas ganz Kleines ist, was wirklich jeder weiß, aber du jetzt entdeckst, dann erlebst du in deinem Herzen und erfährst, dass es stimmt. Der Herr spricht, das Wort lebt und er erreicht mein Herz. Du merkst, wie in dir eine Seite zum Klingen kommt. Einfach nur, weil du hörst. Der Herr handelt. Da gibt es ein ganz wichtiges, sehr geistliches Instrument. Und ich hoffe, ihr habt das zu Hause auch. Ich zeige euch das mal in der Kamera. Seht ihr das? Das ist ein Trichter. Die bei mir waren, die kennen das schon. Das ist ein wichtiges geistliches Hilfsmittel. Warum? Weil dieser Trichter ein wunderbares Bild ist für unseren Umgang, für unseren Weg in das Wort hinein. Normalerweise benutzen wir einen Trichter, das ist eigentlich der ganze Sinn von dem Trichter, dass oben in die breite Öffnung ganz viel reinkommt und nicht verschütt geht und dass dann unten halt rauskommt, eben in die Flasche oder sonst wohin. Gell? Aber ich benutze den Trichter ein bisschen anders. In unserem Weg in das Wort Gottes hinein steigen wir von unten ein. Wir gehen von unten in den Trichter, von dem engen. Und während wir vorwärts gehen im Wort Gottes, während wir im Wort Gottes unterwegs sind, während wir im Wort Gottes leben, geht der Trichter mit jedem Schritt weiter auseinander. Ohne Ende. Er wird immer weiter. An keiner Stelle wird er enger. Er wird immer größer. Je weiter du fortschreitest, umso größer wird er. Das ist ein ziemlich simples Bild, aber unheimlich hilfreich. Der Herr nimmt dich an der Hand. Er geht mit dir in diesen Trichter. Wenn du in diesen Trichter gehst, wirst du, während du fortschreitest, immer mehr zu einem Anfänger. Du wirst immer mehr zu einem Anfänger. Mit jedem Schritt wirst du mehr ein Anfänger. Warum? Weil der Trichter immer größer wird. Wenn du weise Theologen treffen willst, wenn du weise Leute treffen willst, gell? dann schau, ob sie sich als Anfänger verstehen. Denn je weiter du gehst, umso mehr siehst du, was du nicht siehst. Das Wort Gottes darum auch. Ist das wichtig zu sehen? Es ist eine Begegnung, weil ich da eine Sicherheit brauche. Ich brauche eine Hand, die mich hält, nämlich das lebendige Wort Gottes selbst. Gut, jetzt haben wir so viel geredet, Wort Gottes, Wort Gottes. Aber wann soll ich das denn machen? In das Wort Gottes eintauchen. Der gute Ratschlag, regelmäßig. Gut, regelmäßig zu Weihnachten und zu Ostern. Nein, wir machen das regelmäßig jeden Sonntag. Nein, jeden Tag. Gell, ganz wenn du zu Hause bist, schlag ihn auf. Psalm 1. Ne? Der Eröffnungspsalm von diesen 150 Psalmen. Und über sein Wort nachsinnt bei Tag und bei Nacht. Gut, du kannst zwischendurch auch mal arbeiten gehen. Nein, ganz ernsthaft. Wir wollen ernsthaft schauen, wo wir im Tag Zeit finden für das Wort Gottes, für die Begegnung, für meine persönliche Begegnung mit dem Wort Gottes. Hören. Okay. Mit ihm reden, in dem Wort, über das Wort. Nicht, dass du dann jetzt ein ganz schlauer Typ wirst und ganz viele Bibelverse auswendig kennst. Auch gut. Aber es geht primär einfach um das Begegnen, wo der Herr mit dir reden kann, wo er deinem Herzen begegnen kann. In diesem Dokument, das ich erwähnt habe, der Link ist im Chat, da findest du das, in diesem Verbum Domini, da steht in Absatz 32, zum Verlangen nach Gott gehört die Liebe zum Wort in all seinen Dimensionen. Zum Verlangen nach Gott gehört die Liebe zum Wort. Das gehört zusammen. Das ist nicht getrennt. Und der Papst sagt dann auch, warum. Zum Verlangen nach Gott gehört die Liebe zum Wort in all seinen Dimensionen, weil im biblischen Wort Gott unterwegs ist zu uns und wir zu ihm. Weil im biblischen Wort Gott unterwegs ist zu uns und wir zu ihm. Wir begegnen uns im Wort Gottes. Warum will ich auch nur einen Tag ohne diese Begegnung leben? Wenn du eintauchst in das Wort Gottes, wenn du dich aufmachst zu lernen und zu immer mehr auf das Wort zu hören und zu lernen, dich formen zu lassen, dann ist das gut, wenn du das nicht so ganz alleine für dich versuchst. Jedenfalls nicht nur alleine. Es ist gut, wenn du andere Leute findest, die dieselbe Sehnsucht haben. Am besten Anfänger. Ja. So wie eben mit dem Trichter, gell? Anfänger. Dass wir zusammengehen können, gell? Dass wir uns austauschen können. Ab und zu war nicht jeden Tag, gell? Aber dass wir zusammen unterwegs sind, das ist auch Kirche, und zwar wirklich Kirche zum Anfassen. Es ist auch wichtig, dass wir dann mit anderen ab und zu reden über das, was wir im Wort entdecken und was wir denken, gell? Weil, ist so ein blöder Spruch, Pilze wachsen im Dunkeln. Gell? Du kannst dir nicht vorstellen, was für schräge Pilze bei Leuten wachsen, die immer nur ganz alleine unterwegs sind. Wenn du Angst hast, dieses Gewächs ans Licht zu bringen, schmeiß es besser gleich weg, gell? Weil dann ist da irgendwas. Und manchmal gehen die Gewächse auch einfach ein, in dem Moment, wo du sie ans Licht bringst. Ans Licht bringen, du redest mit Brüdern und Schwestern ein bisschen darüber, gell? In der Gemeinschaft gibt der Herr uns ein Stück Sicherheit, gell? Ich habe noch so ein Element, ich habe noch ein paar Elemente, aber ne, so viel machen wir nicht mehr. Das ist mir wichtig. Und zwar spricht der paar Leute, gell, aber unter anderem dieser Pater Raniero Cantalamessa, der jetzt bald Kardinal wird, der Prediger des päpstlichen Haushalts, der hält eine Fastenpredigt für die Kurie. Da sitzt also der Papst, so viele Kardinäle und so viele Bischöfe. Gell? Und in einer von diesen Fastenpredigten spricht er von der Sakramentalität des Wortes Gottes. Die Sakramentalität des Wortes Gottes. In diesem Dokument, das ich ein paar Mal erwähnt habe, im Verbum Domini, da kommt das auch vor. Kannst du da nachschlagen. Gell? Ich fasse das einfach mal wegen der Zeit ein bisschen schnell zusammen. Die Sakramentalität des Wortes, was Cantalamessa hier sagt, ist, schau, das Sakrament, es hat immer ein sichtbares Zeichen und eine unsichtbare Realität. In der Eucharistie das sichtbare Zeichen, Brot. Und schmeckt wie Brot, sieht aus wie Brot, Brot, das sichtbare Zeichen. Aber in der Eucharistie ist nicht nur das sichtbare Zeichen, sondern eben auch diese unsichtbare Realität. Und dann sagt er, mit dem Wort Gottes ist das analog, das ist ähnlich. Das menschliche Wort ist das sichtbare Zeichen. Und es trägt eine unsichtbare Realität. Dieses sichtbare Zeichen trägt wirklich Gottes Wort. Und das kannst du nicht buchstabieren, Gottes Wort. Das sind Begriffe, Wirklichkeiten, Termen, die verstehst du nicht andersweise. Und doch ist dieses sichtbare Zeichen des menschlichen Wortes in der Heiligen Schrift der Träger für diese göttliche Wirklichkeit, sowie das sichtbare Zeichen des Brotes der Träger ist für diese unsichtbare Wirklichkeit von Gottes Gegenwart. Die Heilige Schrift ist nicht einfach ein Buch. Und dann noch 2 Minuten, gell? Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Jedenfalls dieser Pater Cantalamessa geht noch einen Schritt weiter und erklärt das dem Papst, den Bischöfen, den Kardinälen, gell? Weil das Wort Gottes eine sakramentale Natur hat. Das Wort Gottes eine sakramentale Natur hat. Und weil es offensichtlich viel mehr vollbringt, als die Menschen, die es lesen, verstehen können. Gell, das Wort Gottes ist größer, ist stärker, ist wirkmächtiger, als das, was die Leute, die es lesen, da bewirken können. Da geschieht etwas, das ist größer als das, was Beteiligten vollbringen können. Also weil das Wort Gottes diese sakramentale Natur hat Und weil es tatsächlich immer wieder so geschieht, was Größeres, als die Menschen das vollbringen können, darum, sagt Pater Cantalamessa, wirkt das Wort Gottes fast von selbst. Und da benutzt er diesen Begriff ex opere operato. Gell? Und manche von euch haben das vielleicht schon mal gehört. Man kennt das von den Sakramenten. Ex opere operato ist Latein. Das heißt, es geschieht durch die vollzogene Handlung. Das heißt, das Sakrament, die Eucharistie, die Qualität der Wandlung hängt nicht von der Qualität des Priesters ab. Wenn der Priester die richtigen Handlungen vollzieht, eine einigermaßen angebrachte Intention hat, ist alles da. Es geschieht ex opere operato, aus der richtigen Handlung. Und Cantalamessa sagt, und das geschieht auch im Wort Gottes. Was heißt denn dann diese Handlung im Wort Gottes? Ganz einfach. Offenes Herz. Rede, Herr, dein Diener hört, die Heilige Schrift aufschlagen und es geschieht. Ex opere operato. Weil das Wort Gottes diese sakramentale Natur hat, hängt seine Lebendigkeit nicht von deiner Fähigkeit ab. Darum ist dies so wichtig. Das Wort Gottes hat eine sakramentale Natur und darum hängt seine Lebendigkeit und seine Wirksamkeit in deinem Leben nicht davon ab, wie schlau du bist, wie intelligent du bist und wie gebildet du bist. Noch nicht mal davon, wie fromm du bist, solange du den Schlüssel von dem kleinen Samuel dabei hast. Rede, Herr, dein Diener hört. Anders ausgedrückt, Christus ist in der Heiligen Schrift wahrhaft gegenwärtig und er möchte und er kann mit dir reden. Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Zeit, Ruhe, die Heilige Schrift, ein offenes Herz, und den Schlüssel von dem kleinen Samuel. Und natürlich haben wir auch für heute Abend, ich habe jemanden gefragt, gell, wie ist das denn bei dir? Mit der Bibel aus Krisen lernen. Und deswegen gebe ich dem jungen Mann, Sven heißt er, jetzt das Mikrofon und wir sind gespannt, Sven, auf alles, was du uns sagst.
Ja, klar doch. Ich möchte euch kurz mitnehmen auf meinen persönlichen Emmausweg sozusagen. Also mein Emmausweg hat begonnen in der Familie, in der ich groß geworden bin. Es war eine Familie, da gab es gar keinen. Das heißt, gab es einfach nicht. Ich bin auch nicht gekauft gewesen als Kind. Und trotzdem hatte ich schon dann angefangen, eigentlich zu spüren, da ist was, da fehlt irgendwas, eine größere Macht. Aber da kam ich als Kind natürlich nicht weiter. Später dann, ab 18 oder sowas, habe ich angefangen zu suchen nach Gott. Das hieß damals bei mir noch nicht Gott. Und ich habe gesucht in Philosophien, in Meditationen, Askese und auch in Religionen, aber eher in den östlichen Religionen. Und habe da eben versucht, sozusagen, wie auch immer es bei mir hieß, sozusagen Gott zu suchen. Und habe über die Jahre und Jahrzehnte eigentlich sozusagen meine eigene Welt gebaut, meinen eigenen Gott gebaut und sozusagen meine Vorstellung von Gott gehabt. Das war sozusagen mein selbstgebastelter Gott sozusagen. War es klar, das ist natürlich ein Problem, weil das ist nicht der wirkliche Gott, der wahre Gott. Und so hat das natürlich mich nicht wirklich weitergebracht und eher eine Krise geführt. Und das war eher dann sehr frustrierend, deprimierend, weil ich da nicht weiterkam. Und für mich war das immer ganz klar, Gott gibt es wirklich. Das ist nicht eine fixe Idee oder schöne Idee, sondern es war für mich immer eine existenzielle Frage. Weil ich muss Gott finden. Und das hat mich dann so weit gebracht, dass es wirklich sehr, ja, eine Krise wurde. die auch sehr stark waren. Und aber natürlich zwischen Jahre immer wieder ein paar Lichtblicke waren, weil ich meine, der Herr gibt uns ja nicht wirklich auf. Das heißt, zwischendurch waren immer wieder Zeichen und Lichtblicke. Aber so vor 3 Jahren ungefähr war das dann sozusagen auf dem Emmausweg sozusagen auf meinem persönlichen wirklich der Tiefpunkt, an dem ich dann gesagt habe, okay, ich schaff's nicht. Ich werde das nicht schaffen. Ich finde Gott nicht. Ich gebe auf. Gott, ich schaff das alleine nicht. Mach du. Und das war wahrscheinlich genau das, was er gebraucht hatte, um sozusagen auf mich zuzukommen. Dass ich versuche, nicht selbst das zu tun, sondern ihm das gegeben hat. Und so hat dann vor 3 Jahren meine Bekehrung begonnen. Das der Beginn war relativ unscheinbar. Bei einer ganz normalen Autofahrt hat es mich erwischt. Und da hat es dann begonnen, sozusagen zu wirken. Da hat der Herr mich sozusagen gerufen und im Prinzip gesagt, kehr um und lass dich taufen. War jetzt erstmal sehr seltsam sozusagen. Das war mir auch erstmal wichtig rauszukriegen. Das war nicht mein eigener Gedanke sozusagen, aus dem Kopf kommend, sondern wirklich aus dem Herzen von innen kommt. Und das hat dann schon ein paar Wochen gedauert, um zu realisieren, das war nicht einfach nur eine Idee von mir, sondern das war wirklich eine Gottesbegegnung. Also eine wahre Begegnung mit dem Herrn. Und dann ging es im Prinzip so weiter, dass ich wirklich versucht habe, den Herrn sozusagen in mein Leben reinzulassen. Weil, wie wir vorhin gehört haben, hat er an der Tür geklopft, ich habe sie halt mal aufgemacht. Und danach war wirklich alles anders. Und habe eben sozusagen, da war ich nicht mehr im Mittelpunkt, ich will irgendwas erreichen, ich will Gott finden, sondern der Herr war plötzlich im Mittelpunkt. Gut, der nächste konsequente Schritt war dann, ich habe mich sozusagen in die Taufvorbereitung, ins Katechumenat begeben. Und mich sozusagen auf die Taufe vorbereitet. Und das hat nochmal komplett alles geändert im Leben. Das heißt, es waren sozusagen, wenn man so will, 3 Phasen sozusagen. Die erste war zu sagen, ich muss irgendwas erreichen, ich muss Gott finden, ich muss frei von Sünde sein, ich muss irgendwas. Das hat in die Krise geführt. Und herausgeführt aus der Krise hat dann im Prinzip die Gottesbegegnung. Die dazu geführt hat, dass ich wirklich alle Aspekte meines Lebens nochmal neu betrachtet habe unter dem Lichte Gottes und wirklich umgekehrt bin. Und das war eine Phase der Hoffnung und Zuversicht sozusagen, aber immer noch so ein bisschen, das war immer vor der Taufe, eine Phase, der immer noch so ein bisschen der Gedanke war, naja, vielleicht will Gott mich ja gar nicht, vielleicht akzeptiert er mich nicht so, wie ich bin. Und danach die Taufe selbst, die habe ich dann Ostern 2019 bekommen. Und da war wirklich nochmal alles komplett anders. Das heißt, diese Gnade Gottes, dieses Bündnis, diesen Bund mit Gott, das war wirklich direkt zu spüren, weil diese Zusage sozusagen ist nicht nur einfach ein Wort, sondern es ist wirklich etwas, was ich erfahren konnte. Und für mich besonders wichtig war eine Begegnung mit dem Herrn in der Heiligen Schrift, natürlich viele Stellen, aber eine war ganz besonders für mich wichtig, und das war im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 15, wo es da heißt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt also die Reihenfolge, erst ihr werdet mich lieben, also das heißt eine Beziehung, einen Bund mit Gott eingehen, und dann wird das Gebote folgen von selbst kommen. Weil für mich vorher war immer so ein bisschen der Gedanke, ja, ich muss ja erst perfekt werden, ohne Sünde, Gott erkennen, möglichst perfekt sein, nimmt Gott mich vielleicht an und mag mich auch. Aber es ist ja genau andersrum. Das war für mich sozusagen die Erfahrung überhaupt der Bekehrung, dass ich sage, nee, der Herr kam ja auf mich zu, als ich dafür offen war und hat mich so genommen, wie ich in dem Moment war und hat mich gewandelt, ja, und dann kommt das von selbst, von innen heraus und nicht von außen, ich muss etwas erreichen, wenn, dann liebt er mich auch, sondern eben genau andersrum. Ja? Was nicht einfach war zu akzeptieren, aber dann doch geklappt hat. Und seitdem, seit der Taufe, ist das ein ganz anderes Lebensgefühl, seit dieser Erfahrung. Im Prinzip, dass man sozusagen angekommen ist. Ich suche nicht mehr Gott, sondern ich finde ihn und suche ihn sozusagen in den Zeichen in der Welt, in den Begegnungen, in den Alltagserfahrungen. Ja, und kann ihm da immer wieder begegnen. Und seitdem kann man auch wahrnehmen, also der Herr schickt einen Brüder und Schwestern, die mit einem den Weg gehen. Er schickt ein Zeichen in der Welt, er hält einem wirklich die Hand durch auf dem Weg und man ist nicht mehr alleine unterwegs. So nehme ich das wahr. Das Äußerlich hat sich am Leben bei mir eigentlich nichts geändert. Gleicher Beruf, gleiche Familie, gleiche Wohnung, aber innerlich ist durch diese direkte Erfahrung mit dem Herrn wirklich alles anders geworden. Diese Ausrichtung, dass eben nicht mehr ich im Mittelpunkt bin und irgendwas erreichen muss, sondern dass der Herr im Mittelpunkt steht. Und dadurch ist das ganze Leben anders geworden und man versucht halt einfach zu wachsen und eben dem Herrn nachzufolgen, zumindest Stück für Stück, wie weit es halt eben geht. Und also ich kann mich kaum noch erinnern, wie das Leben vor dieser Gotteserfahrung war, weil es eben so dunkel war und seitdem diese Krise sozusagen zu der Gotteserfahrung geführt hat, alles anders ist. Und vielleicht noch als letztes finde ich wichtigen, vielleicht sogar den wichtigsten Punkt. Ich meine, der Herr konnte sowas mit mir tun. Das war ja nicht meine eigene Leistung. Das habe ja nicht ich getan, sondern er hat es an mir getan, indem ich einfach sozusagen mich geöffnet habe dafür. Und das Schöne ist, ich meine, ich bin ja nichts Außergewöhnliches in dem Sinne. Das heißt, er kann es wirklich nicht nur mit mir machen, sondern wirklich mit jedem Menschen. Und das finde ich einfach sehr ermutigend und sehr schön. Danke.
Vielen Dank, Sven. Vielen Dank. Jetzt sind wir schon. Ist einfach schön, gell? Mitzubekommen, zu erleben, zu hören, wie der Herr im Leben von anderen Leuten unterwegs ist, gell? Und ich fand den letzten Satz von Sven ganz, ganz toll, gell? Wenn der Herr das für den Sven tun kann, dann kann er es auch für dich tun, gell? Gut. Ich möchte einfach zum Schluss von diesen drei Abenden ein Gebet beten mit euch, mit dir. Und wenn du möchtest, kannst du dazu den Epheserbrief aufschlagen, Kapitel 3 in Vers 16 fange ich an. Epheser Kapitel 3 in Vers 16. Da betet der Paulus für die Epheser. Und ich habe das ein bisschen formuliert, so dass das ein Gebet wird für heute Abend, aber es ist im Grunde nichts anderes als die Verse, die da stehen. Epheser Kapitel 3, Vers 16 bis 21. Das heißt, du kannst davon heute Abend, morgen oder wann auch immer auch dein eigenes Gebet machen. Herr, gib uns nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, dass unser innerer Mensch durch deinen Geist machtvoll erstarke. Gib, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne, in Liebe eingewurzelt und fest gegründet, damit wir fähig sind, mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Höhe und die Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, bis wir von der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Ihm aber, der durch seine Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag als alles, was wir erbitten oder erdenken, ihm sei Ehre in der Kirche und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.